Ich finde mittlerweile diese Frage völlig berechtigt. Es ist total fair, dass man in einem Vorstellungsgespräch fragt, wie sind die Arbeitszeiten? Erwartet ihr, dass ich morgens um 7 anfange oder kann ich bis 10 anfangen? Guckt euch das an und erzählt es auch ehrlich in den Vorstellungsgesprächen und in den Stellenausschreibungen, weil was bringt es denn, wenn ich unter der Prämisse irgendwo anfange, dass ich da immer um 10 anfangen kann und Gleitzeit habe und alle voll gechillt sind und es wirklich nur um den Output geht und die ganze Organisation ist völlig egal. Und dann arbeitest du auf einmal in einem Unternehmen, wo du nachweisen musst, wie viele Stunden du gearbeitet hast.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali.
Und Annika. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von HR Ungeschminkt, der ehrliche Personalpodcast. Für alle von euch, die heute neu mit dabei sind, stellen wir uns noch mal kurz vor. Und zwar übergebe ich hier einmal an die Anjali.
Ich bin die Anjali, bin nun seit 12 Jahren im Personal tätig. Davon war ich 10 Jahre immer in der Leitungsposition bei schnell skalierenden Tech-Unternehmen. Zuletzt war ich bei Flaconi als VP People and Culture. Dort sind wir von 200 auf 700 Mitarbeitende gewachsen in der Zeit, in der ich da war. Und eine der größten Herausforderungen war für mich, die Logistik in Halle neu aufzubauen, wo ich 300 Mitarbeitende in 3 Wochen geheiert habe, also Hypergrowth auf Steroids sozusagen. Aber für mich am wichtigsten, ich habe in der Zeit von Flaconi die HR-Abteilung wirklich zu einer echten People- und Culture-Abteilung transformiert. Das heißt, wir waren irgendwann nicht mehr das Cost-Center, sondern wirklich die wertschätzende, sichtbare Abteilung. Davor war ich bei Auctionata, auch E-Commerce und Kunst. Und dieses Jahr habe ich mich endlich getraut und mich selbstständig gemacht mit PeoplePace, einer Personalberatung, bei der ich HR-Abteilungen dabei unterstützen möchte, wie sie ihre Prozesse und Strukturen so aufbauen, dass sie eben von dem wahrgenommenen Cost Center in eine echte People and Culture Abteilung aufgebaut werden, weil let's face it, am Ende, wenn die Prozesse nicht gut sind und die Strukturen, dann hast du einfach gar keinen Raum für die tolle HR-Arbeit und für die, die wirklich People and Culture bringt. Im Grunde möchte ich jetzt, dass alle HR-Abteilungen der Welt People and Culture machen können.
Vielen Dank für die Intro, liebe Anjali. Ich schließe mich dann mal an. Ich bin Annika, ich bin Quereinsteigerin in die Personalabteilung und zwar habe ich gestartet in der Unternehmensberatung, zuerst mit Fokus auf Mergers and Acquisitions und Private Equity, 2 Jahre ganz klassisch, dann bei Accenture ins ganze Thema HR Consulting reingekommen und HR lieben gelernt. Danach mein Exit zu About You gemacht in 2020. Hier sind wir von damals 800 Mitarbeitenden auf zeitweilig bis zu 1700 Mitarbeitenden in der Zeit skaliert. Ich durfte da den Börsengang mit begleiten und viele andere spannende Projekte noch. Dieses Jahr steht bei mir ganz viel Wechsel an. Und zwar werde ich About You im Frühling verlassen. Ich freue mich schon, euch sehr bald mehr zu erzählen, wo es dann hingeht. Was ich bisher sagen kann, es geht in eine CHRO-Rolle und ich bleibe im Tech- und Digitalumfeld.
Hast du jetzt wirklich unsere ZuhörerInnen angeteasert? Nice.
Sowas von angeteasert.
Stay tuned für weitere Details. Aber vielleicht passend
dazu. Es wird mega spannend. Ich glaube jetzt auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können jetzt wahrscheinlich nicht mehr schlafen.
Das ist korrekt, aber vielleicht passend dazu. Wir hatten uns überlegt, dass wir ab und an Sonderfolgen machen. Unser Podcast ist ja so aufgebaut, dass wir chronologisch an der Employee Journey lang gehen. Also wir haben jetzt die ersten 3 Folgen, sind ganz allgemeine Pilotfolgen, wo wir darüber reden, was ist HR insgesamt, wo muss ich das einsortieren im Unternehmenskontext. Und vor 2 Wochen haben wir mit Dr. Julian Stahl über die Arbeitsmarktaussichten geredet. Und jetzt reden wir in der ersten Staffel alles rund um Recruiting, Talent Acquisition, Employer Branding. Die 2. Staffel geht dann um Retention und die klassische Personalbetreuung. Und am Ende der 3. Staffel sprechen wir über Learning and Development, Organizational Design. Was wir uns aber überlegt haben, weil wir auch glauben, dass das für euch super spannend ist, wir würden Sonderfolgen machen, wenn wir entweder total spannende Gäste haben, die ein tolles Projekt beschreiben, oder auch wenn wir in unserem täglichen Arbeiten tolle Projekte begleitet haben. Also zum Beispiel schon mal als Ausblick, ich habe jetzt mit einem Kunden die Gehaltsbänder ins Unternehmen eingeführt und das in dem Framework unter Kompetenzen, Performance Management. Also wie kriege ich ein Performance Management hin, das Leistung honoriert und ans Gehalt gekoppelt ist? Und das wären dann immer Sonderfolgen, wo wir unabhängig vom Staffelsein praktisch mit euch teilen. Und vielleicht gibt Annika uns ja eine Sonderfolge zu What's my new job und was mache ich da?
Genau, eine Stunde über mich erzählen. Das kann ich unfassbar gut, wie du weißt. Würde mich komplett fertig machen.
Ich meine, was wir mal überlegen könnten, da auch gerne die Zuhörer in Bezug nehmen. Man könnte ja schon mal darüber reden, wie bin ich da hingekommen, wo ich bin? Also welche Schritte habe ich in meiner Karriere gemacht? Lasst uns da gerne wissen, was für euch interessant ist. Heute allerdings, liebe Annika, sprechen wir nochmal über Talent Acquisition.
Wir haben ja beide, wenn wir mal so ein bisschen in die Historie schauen, schon echt viele Leute eingestellt. Ja, nicht jeden persönlich, aber trotzdem, wenn wir das mal zusammenpacken, mit einer Fluktuation, mit dem Wachstum, alleine bei Flaconi, wie viele Menschen quasi unter deiner People and Culture Führung eingestellt wurden. Ich habe mich das letztens bei About You gefragt und es ist total verrückt, finde ich.
Sag mal, was denkst du? So über den Daumen gepeilt?
Ich werde es jetzt tatsächlich, Spoiler, für meine Farewell-Rede an mein Team, schauen Hendrik und ich gerade da rein, wie viele Leute wir quasi zwischen 2020, August, als ich eingestiegen bin, bis dann März 2024 geheiert haben. Und wenn wir netto zeitweilig über 900 Leute gewachsen sind, plus dann kommt nochmal eine Fluktuation da drauf, dann sind das wahrscheinlich easy 1.500 bis 2.000 Leute in der Zeit, die wir geheiert haben. Dann hast du Praktikstellen zwischendurch, die nur 3 Monate da sind. Also das ist schon eine Hausnummer.
Vom Gefühl her wahrscheinlich sogar mehr. Aber rechne doch mal mit dem Hendrik aus und dann erzähl uns das. Das ist ja super spannend. Ich würde noch mal einmal für alle, die jetzt direkt erst einsteigen, wir haben letzte Woche ja über die Kernaufgaben gesprochen. Also how to attract the right talent, ähnlich wie wir das ja schon gemacht haben bei HR. Also als wir allgemein über das HR gesprochen haben, haben wir hier vor allem darüber gesprochen, was ist denn Teil des klassischen Talent Acquisition, also Screening, Selection, Stellenausschreibung und wie kann HR Sichtbarkeit bekommen? Also wie kann man praktisch nicht nur das Administrative managen, sondern wertschöpfend unterwegs sein? Und heute würde ich ganz gerne darüber sprechen, in welchem Rahmen Talent Acquisition operieren muss. Also die sind ja auch nicht im luftleeren Raum unterwegs. Und inwieweit das praktisch einmal auf Unternehmensseite zu tun ist, aber auch einmal auf Kandidatenseite. Und ich würde mit unserem Lieblingssatz anfangen. HR muss mit dem Business aligned sein. Schnaps. Talent Acquisition aber ja auch.
Nehmen wir dafür jetzt auch einen Schnaps als Talent Acquisition als Subfunktion. Das müssen wir gleich nochmal ausklamüsern. Aber es klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten Plan für heute. Und ich finde, das ist schon mal viel Weisheit, dass wir mit dem Business allein sein müssen, entlang aller Teams.
Wenn du das mal aus deiner Perspektive erzählen würdest, wo steht für dich Talent Acquisition in diesem ganzen Business Alignment Framework?
Boah, das ist eine sehr weite und sehr gute Frage, die Sie mir da stellen, Frau Mauer. Ich strukturiere mich mal kurz oder versuche mich zu strukturieren. Talent Acquisition sorgt doch eigentlich dafür, dass wir die richtigen Personen für die Business-Ansprüche rekrutiert bekommen. Bedeutet als ganz konkretes Beispiel, wenn wir für eine Funktion sehr detailorientierte, sehr, sehr sorgfältige Personen suchen, dann sollten wir in der Lage sein, das entsprechend durch ein Framework für die jeweilige Position zu verproben, in den Interviews herauszufinden, aus CVs Hypothesen anzustellen und nicht anfangen zu fragen, ausschließlich auf Big Picture und 80-20 Projekte umsetzen. So als ganz doofes, plakatives Beispiel. Und davon gibt es natürlich noch 100.000 mehr, auf spezifische Kompetenzen, auf Werte, auf Gesamtunternehmenskultur bezogen.
Ich bin sogar noch einen Schritt vor dir. Das ist ja jetzt schon sehr konkret auf, wenn ich in der Buchhaltung jemand einstelle, der sehr genau sein muss, dann muss ich vielleicht nicht den Visionär und den Feuerlöscher einstellen. sondern mir geht es wirklich noch darum, bevor Recruiting losläuft zu hiren, guck doch bitte einmal, was sind denn Values und Kompetenzen und Performance-Treiber, die wir als Unternehmen definiert haben. Ganz konkretes Beispiel, ich hatte es ja eben schon angekündigt, ich habe gerade mit einem Kunden das im Performance-Management-Kontext gemacht und das ist eine sehr junge Firma. Und was wir als allererstes gemacht haben, ist, wir haben einmal definiert, was sind Values, also welche Werte sind uns wichtig in der Zusammenarbeit und wie kommunizieren wir miteinander, wie gehen wir miteinander um, und einmal gesagt, was sind Performance Drivers, also praktisch, welche Eigenschaften brauchst du, damit du hier gut arbeitest, weil das unterscheidet sich ja auch von Unternehmen zu Unternehmen, ne? Der E-Commercer braucht wahrscheinlich jemand, der sehr viel schneller unterwegs ist und mehr Drive hat, als jetzt zum Beispiel jemand in der Behörde, wo man sagt, wir wollen eben, dass Sachen abgearbeitet werden.
Also per se sagst du damit, wir müssen uns einmal unserer Werte und unserer Kultur bewusst sein. Was suchen wir übergeordnet eigentlich für Personen, die bei uns arbeiten? Und dann müssen wir sicherstellen, dass wir im Recruiting genau diese Werte und Arbeitsweisen dann entsprechend operationalisieren in den Interviews.
Und das wäre für mich der erste Schritt sogar vor dem Stellenkompetenzen oder den Teamkompetenzen. Ways of working.
Voll.
Und ich, ja, voll. Und voll. Das wäre für mich der erste große Punkt, wenn man praktisch Recruiting jetzt strategisch aufziehen will. Es geht natürlich immer, ihr wisst es, ihr Lieben, ich komme immer aus der Perspektive, ich und meine 50 Mitarbeitenden und ich bin die HR ganz alleine. Es ist einfach sinnvoll, nicht punktuell zu hiren, sondern überlegt euch einmal, was sind denn die Ways of Working bei uns? Wie ist denn die Stimmung? Das fängt ja an bei, kommt jeder im Anzug oder in der Jeans? Und das macht überhaupt keinen Sinn, wenn ihr eine Stellenausschreibung benutzt, in der steht, hey, wir sind alle ganz flach hierarchisch und sind ganz locker und cool und alle auf Du und es gibt freitags Bier. Und die Wahrheit ist, wir sitzen uns alle und alle sitzen da im Anzug. Also bevor ihr losrennt, guckt einmal, wen will ich denn hiren? Wem gefällt's denn hier auch?
Und das ist genau die Sache. Ich meine, wenn man, um das Beispiel von Anjali einmal aufzugreifen, wenn man anfängt und sehr verkrustete, konservative Unternehmensstrukturen hat und man dann feststellt, es kommen keine Bewerber rein, man braucht aber dringend welche. Jetzt lass uns doch mal die Stellenanzeigen und Stellenbeschreibungen überarbeiten. Dann macht man super fancy, hippe Stellenanzeigen und Kampagnen und noch so tolle. Das hatten wir auch schon mal, glaube ich, in einer der Folgen. Employer Branding Kampagnen, die ganz bunte, lustige Menschen in Sneakern zeigen. Dann bin ich aber beispielsweise eine Strategieberatung, die Financial Services berät, und der Alltag ist, dass die Menschen meistens, ich will hier keinem was unterstellen, aber im Anzug super konservativ rumlaufen. Es passt nicht zusammen. Und was dann passiert, ist die Tatsache, ihr findet damit Kandidaten, die sagen, oh, das ist ja eine coole Stellenausschreibung, sich darauf bewerben, dann seid ihr vielleicht im Recruiting bereits auf dem Trip zu sagen, wir sind aber auch wirklich so cool und so lässig und wir machen jetzt auch das Erstgespräch genauso, wie wir die Stellenausschreibung gestaltet haben. Dann trifft die Person das erste Mal den Fachbereich und dann ist die Überraschung groß. Und sowas wollt ihr vermeiden. Das wollt ihr absolut vermeiden. Und das ist auch einfach an der Stelle dann nicht effizient. Also da könnt ihr euch wirklich fragen, genau was Anjali sagt, welche Personen sind bei uns erfolgreich, was macht unsere Kultur aus, wie müssen Menschen sein, die bei uns arbeiten. Und wenn ihr das einmal fix habt, dann wisst ihr auch viel genauer, wen ihr im Markt suchen wollt, wen ihr mit euren Kampagnen ansprechen wollt, als zu sagen, okay, wir sind ein Großkonzern und wir schauen uns jetzt mal an, wie die jungen, hippen Startups ihre Stellenausschreibungen machen.
100%. Es gibt natürlich die Herausforderung. Jetzt, wo ich dir zuhöre, denkt man ja immer noch mal neu nach. Wir hatten letzte Woche ja besprochen, dass wir eigentlich nicht den Kulturfit haben, sondern den Culture Add. Also wir wollen ja nicht nur 10-mal die gleiche Person wieder hiren, weil wir wollen ja diverse Teams und wir wollen Veränderung. Wenn ihr sagt, wir sind ein Unternehmen, das kurze Entscheidungswege hat, das nicht hierarchisch ist, das sich auch genauso verkauft. Also mit, du kannst viele Sachen sehr schnell entscheiden, du bist sehr schnell Teil eines Entscheidungsträgerteams oder was auch immer. Und dann kommst du zum ersten Vorstellungsgespräch in das Unternehmen und der Chef sitzt in seinem Einzelbüro ganz oben und redet nie mit irgendwem.
Und lässt dich auch erstmal 20 Minuten warten auf das Interview. Das finde ich auch so einen ganz klassischen, schönen Konzerni-Move.
Ja, es tut mir leid, ich hatte noch was mit dem Vorstand, du weißt, wie es ist. Hat mir mal wirklich jemand im Vorstellungsgespräch gesagt, nachdem ich da 25 Minuten gewartet habe.
Ich bin tatsächlich mal gegangen bei einem Vorstellungsgespräch.
Kommentarlos?
Ich habe, ich weiß gar nicht, 35 Minuten gewartet. Das war damals eine Praktikumsstelle tatsächlich. Ich weiß auch nicht, wie ich mir das damals rausgenommen habe. Heute würde ich es, glaube ich, auch tun, aber damals brauchte ich echt einen Praktikumsplatz. Jetzt habe ich mich aber so geärgert und mir ging es nicht um das Thema, warten gelassen zu werden. Es kann ja immer was dazwischen kommen, aber die Frage ist, bist du behandelt wie so ein Bittsteller, sitzt da in der Ecke und dir sagt keiner was, dir bietet niemand was zu trinken an oder kommt mal jemand zu dir, eine Assistenz und sagt, hey, ist was zwischengekommen, passt dir überhaupt noch, es tut uns total leid, es dauert länger, magst du einen Kaffee haben, kann ich dir irgendwas anbieten, so sorry, dass ich... Ich finde, sowas ist ja total menschlich, aber es war ein Automobilkonzern tatsächlich, wo ich mich damals beworben habe. Und ich dachte mir, wie genau läuft das dann ab, wenn ich hier bin? Und ziehe ich dafür irgendwie für ein halbes Jahr quer durch Deutschland, nehme nochmal irgendwo ein WG-Zimmer, wenn es schon nicht möglich ist, mich dann als Masterpraktikantin an der Stelle wertzuschätzen und zu sagen, hey, tut uns total leid, so, es kommt gerade was dazwischen, sondern einen erstmal warten zu lassen. Ich finde sowas einfach nicht cool. Und damit meine ich wirklich nicht, hey, man darf nicht zu spät kommen zum Vorstellungsgespräch. Passiert dem Besten, passiert jedem, würde ich sagen.
Ist eine wunderschöne Überleitung zu meinem zweiten Teil, in dem ich genau über die Candidate Journey sprechen will. Also an welchen Schnittpunkten habt ihr Kontakt zum Bewerbenden? Und auch hier passt es zu euren Values. Ich würde aber gerne noch ein bisschen beim internen Rahmenbedingungen bleiben. Genauso wie ihr euch überlegen solltet, wie spreche ich die Leute an, was verspreche ich, wie beschreibe ich the way of working. Und da habe ich in den letzten Jahren meiner Karriere gemerkt, ich habe früher mal gedacht, wenn Leute gefragt haben, ja, wie sind denn die Arbeitszeiten, wie ist das denn mit den Überstunden, was ist da die Erwartung, wann sind die Meetings, habe ich sehr oft gedacht so, ach, wie kann man das denn nur fragen und das wird doch schon. Ich finde mittlerweile diese Frage völlig berechtigt. Es ist total fair, dass man in einem Vorstellungsgespräch fragt, wie sind die Arbeitszeiten? Erwartet ihr, dass ich morgens um 7 anfange oder kann ich bis 10 anfangen? Guckt euch das an und erzählt es auch ehrlich in den Vorstellungsgesprächen und in den Stellenausschreibungen, weil was bringt es denn, wenn ich unter der Prämisse irgendwo anfange, dass ich da immer um 10 anfangen kann und Gleitzeit habe und alle voll gechillt sind und es wirklich nur um den Output geht und die ganze Organisation ist völlig egal. Und dann arbeitest du auf einmal in einem Unternehmen, wo du nachweisen musst, wie viele Stunden du gearbeitet hast oder wie viel Prozent du auf was verbracht hast oder ob du im All-Hands anwesend warst. Das sind ja alles legitime Sachen, um ein Unternehmen zu führen. Aber erzählt die Wahrheit in den Vorstellungsgesprächen.
Und ich finde auch da, man braucht sich überhaupt nichts vormachen. Also nehmen wir jetzt mal Annahme, dass viele der Personen, die heute zuhören, auch aus dem Scale-Up-Umfeld letztlich kommen, Startup, Scale-Up, Tech, Digital-Bubble. Die Tatsache, dass man Großkonzern-Tarifvertragsmäßig in diesen Umfeldern einen 35-Stunden-Vertrag hat mit 100% Überstundenausgleich, mit absolut freier Gleitzeit, überlegen, möchte ich das jetzt ausgezahlt haben, möchte ich das abbummeln, in Anführungszeichen, das wird nicht passieren. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, Anjuli. Ich kenne zumindest jetzt kein Unternehmen aus dem Bereich, wo ich sage, da ist das so. Und ich finde, das darf man auch ruhig sagen. Und ich finde auch da, wenn jemand sagt, mir ist ein 35-Stunden-Job und mir ist es wirklich super wichtig, ganz, ganz, ganz geregelte Arbeitszeiten zu haben, immer pünktlich rauszukommen, dann kann man an der Stelle, und das heißt ja nicht, dass die Person nicht erfolgreich ist, irgendwie ein schlechter Mensch ist. Es heißt ja halt einfach nur, hey, es ist vielleicht nicht 100% der Match zwischen dem, was du bei uns als Arbeitsrealität vorfindest und dem, was deine Wunschvorstellung ist. Wir finden dich cool, wir finden dich qualifiziert, aber bitte sei dir bewusst, möchtest du das an der Stelle, passt das zu dir?
Ja, finde ich 100%.
Aber kennst du ein Unternehmen, das muss ich jetzt mal fragen, vielleicht bin ich auch nur so negativ auf den Scale-Up-Startup-Bereich schauend, aber mir fällt keins ein.
Na, ich glaube, Annika, du kommst aus der Beraterwelt und auch aus dieser also so habe ich es mir immer vorgestellt, ne? Wir schrubben 60 Stunden und beraten. Ich glaube, dass auch hier sich der Wind gedreht hat. Und ich glaube, natürlich wird es immer in Startups potenziell mehr Dynamik, mehr Bewegung geben und vielleicht auch kurzfristig mehr Notwendigkeit, Überstunden zu machen. Aber ich kenne durchaus Tech-Unternehmen, wo nicht normal ist, dass man 60 Stunden arbeitet und wo viel auf People und Culture geguckt wird. Ich will das überhaupt nicht werten. Also es hat ja beides seine Notwendigkeit, wenn wir jetzt in die Extreme gehen, ne? Ich übertreibe, aber du hast auf der einen Seite zum Beispiel das Unternehmen mit einem Betriebsrat und Tarifstufen und du weißt genau, wenn du 2 Jahre da bist, kriegst du 5% mehr Gehalt und alle 2 Jahre geht das so hoch und dafür machst du aber auch wirklich nur deine Job Description. Oder dieses Start-up, wo du crazy Arbeitszeiten hast, wo du aber auch als Praktikant auf einmal vielleicht das All-Hands mit vorbereitest oder wo du auf einmal riesige Entscheidungen triffst, die vielleicht viel größer sind. Und ich finde es total okay und ich würde es auch gar nicht werten. Ich will nur sagen, seid euch dessen bewusst. Also versucht einfach nicht Sachen zu verkaufen, die nicht da sind. Weil was passiert auf lange Sicht? Ja, du kriegst vielleicht deine KPI erfüllt mit, ich habe die Stelle vom Sales Manager erfüllt. Ja, aber wie lange bleibt der denn da? Also wie frustriert wird er denn sein nach 10 Minuten, wenn im Vorstellungsgespräch gesagt wurde, ja, ist überhaupt kein Problem, dass du deine Kinder 3x die Woche um 3 abholst. Und da das erste Mal, wenn du um 3 gehst, sagt irgendwer um die Ecke, na, Teilzeitjob, alles schon passiert.
100%. Und ja, ich finde das, was du sagst, dass man es nicht wertet. Also ich denke mir an der Stelle auch neben Personalabteilungssicht eine Seite, aber auch auf Sicht Bewerbender. Ich finde auch manchmal ist es da total wichtig. Ich hatte mein Bewerbungsgespräch bei mir für den Bereich. Da war sich die Person absolut unklar, wohin soll die Reise gehen? Möchte ich gerade Scale-up, möglichst viel lernen, vielleicht nicht den Tarifvertrag mit dem besten Einstiegsgehalt, sondern solides Grundgehalt, viel Verantwortung und Gas geben die ersten Monate. Oder möchte ich vielleicht einfach was viel, viel ruhigeres haben? Und das kann nach Lebensphasen kann sich das ändern. Das kann sich in alle möglichen Richtungen ändern. Ich finde aber, gute Personaler, Personalerinnen sind an der Stelle in der Lage, Kandidaten, Kandidatinnen freundlich zu challengen, Transparenz zu geben, was genau im Unternehmen passiert und auch da in die Richtung eine Art Gatekeeper spielen, auch für die Person. Weil was bringt es dir, wenn du beispielsweise in die Strategieberatung jemanden lässt? Du weißt mit Ansage, du wirst sehr viel arbeiten, du wirst Druck haben, du wirst auch nicht immer die allernettesten Kunden haben, die total glücklich sind, dass du da bist, weil du auch mal restrukturieren wirst beispielsweise. Und wenn du dann jemanden einstellst, der irgendwie unter dem Stress der Case-Interviews am Anfang quasi fast zusammenbricht, die Person wird vielleicht nicht diejenige sein, die dann so ein Angebot nach der Uni ausschlägt. Nichtsdestotrotz, finde ich, bist du an der Stelle als Personaler, Personalerin in der Rolle zu sagen, passt das hier oder wird die Person hier nicht glücklich? Werden wir die Person verbrennen, in Anführungszeichen? Ich finde das total wichtig, das einzuschätzen und da dann auch mal Sparring und Guidance zu bringen und nicht nur stumpf zu verkaufen, dass die Person zwingend ins Unternehmen kommt. Genau das, was du sagst, entweder die Person bleibt nicht lange und sagt irgendwie, ja, dann gehe ich nach 2 Jahren. Wenn man richtig Pech hat, geht die Person schon in der Probezeit, treibt man die Fluktuation hoch und ärgert den Fachbereich, weil die echt Einarbeitung, Onboarding betrieben haben und die Person geht. Und im allergrößten Worst Case hat die Person nach ein paar Monaten Burnout. Und
ach so, das ist dein aller Worst Case, fair. Ich dachte jetzt, und der aller Worst Case kommt, die Person geht nicht, aber hat eine innere Kündigung und sitzt dann da einfach und ist frustriert. Punkt. Und das ist für
den
mich.
Den habe ich vergessen, Frau Mauer. Das finde ich einen sehr guten Punkt. Lass uns beides als Worst Case nehmen. Die Person hat eine innere Kündigung, aber auch die Person hat einen Burnout und steckt in einer absoluten Lebenskrise, weil man den Job anders verkauft hat. So,
in jedem Fall kein wertschöpfendes People and Culture. Also ganz klar. Das ist für mich auch eins der Learnings aus meiner Karriere. Wir werden ja noch über KPIs sprechen, aber man kann die Recruiter nicht nur an den besetzten Stellen messen und man braucht eine interne Schnittstelle zwischen dieser klassischen HR-Betreuung, also den Opsis, und den Recruiter, weil wir brauchen die Rückspiegelung, wie glücklich ist diese Person? Hat die Person das vorgefunden, was ihr versprochen wurde? Was wir zum Beispiel oft gemacht haben, wir haben nach einem Monat und nach 4 Monaten Check-ins von der HR-Seite aus gehabt bei neuen Mitarbeitenden. Also ist ja total gut, weil A, wieder mein Lieblingsthema, HR wird sichtbar, HR kümmert sich und du kriegst natürlich ganz viel Input und dann kannst du auch sagen, hallo, ich bin deine HR-Person, wenn mal was ist. Und einen Punkt, den wir dann eingeführt hatten, war zu fragen, wie weit stimmt das, was du hier erlebst, mit dem, was wir dir beschrieben haben? Kriegst super gute Insights. Und mein letzter Punkt, bevor wir über die Candidate Journey reden. Ich habe in den letzten Jahren so krass gemerkt, und das ist jetzt auch immer einer der Key-Teile meiner Beratung bei Unternehmen, du kannst ganz viel sagen, du kannst auch ganz viel denken, wie deine Kultur ist. Wenn du HR-Prozesse hast und Strukturen, die diese Annahmen unterlaufen, kann deine Kultur nicht dagegen gewinnen. Also klassisches Beispiel, du sagst, unser Unternehmen ist total selbstbestimmt und wir empowern unsere Leute und wir wollen, dass die Sachen ausprobieren. Und dann hast du aber zum Beispiel Prozesse, wo Leute die ganze Zeit nachweisen müssen, wie sie ihre Zeit verbracht haben. Oder du sagst, uns ist Zusammenarbeit so wichtig im Unternehmen und wir wollen alle zusammen als Team viel erschaffen und hast aber keinerlei Optionen, entweder physikalisch, wo die Leute zusammenarbeiten, bietest auch keine digitalen Lösungen dafür an. Und dann kannst du ganz oft als Recruiter oder als Geschäftsführung sagen, wir wollen Collaboration fördern. Du brauchst aber die Prozesse dazu. Guckt euch das auch an. So können wir überhaupt halten, was wir versprechen.
Ich möchte noch eine kurze Ergänzung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nennen. Du meintest gerade die Rückkopplung zwischen Recruiting und den Opsies. Ganz kurz, People Operations. Bei manchen Unternehmen liegt es im Operations, die Betreuung von Mitarbeitenden. Bei anderen Unternehmen wiederum liegt das im Business Partnering. Also da
nee, das heißt bei mir Opsies.
Okay, alles Opsies.
Ist mir egal, wie das andere
bei mir wären es die Agile Business Partner. Bam.
Ja, stimmt. Seitdem ich gelernt habe und die ZuhörerInnen werden es auch noch lernen, wie viele Leute allein in deinem Recruiting-Team sind, ist mir schon klar, dass es bei euch nicht die Opsies sind. Aber ihr merkt ja immer, die Themen sind die gleichen. Du musst es nur in einer anderen Größe denken, aber die Herausforderung, dass HR sichtbar ist, dass HR wertschöpfend ist, dass HR nicht nur administrativ ist, das hast du in jedem Konzern. Wir haben jetzt darüber geredet, dass das intern aligned sein muss. Also das Talent Acquisition oder die Recruiter oder das Employer Branding natürlich nichts erzählen kann, was nicht wirklich so gelebt wird. Aber ich würde gerne auch einmal darüber reden, wie sieht es denn nach außen aus? Also die Employee Journey. Und Annika, ich sehe, du lächelst schon bei dem Wort. Das ist das Buzzword. Magst du mal erzählen, was eine Employee Journey ist? Warum wir uns das angucken sollten als HR?
Sehr, sehr gerne. Was ist eine Employee Journey? Das ist der Lebenszyklus in Anführungszeichen eines Mitarbeitenden innerhalb deines Unternehmens. Der startet, wenn der Mitarbeitende ins Unternehmen eintritt. Und endet, wenn die Person oder wenn der Mitarbeitende aus dem Unternehmen austritt. Ich finde nämlich, diese klassische Diskussion würde ich ganz gerne noch mal etwas anpassen. Und zwar sind das bei mir 2 Themen. Ich finde, dass eine Employee Journey quasi anderweitig startet. Und zwar eigentlich ab dem Moment, an dem eine Person das allererste Mal auf das Unternehmen aufmerksam wird und sich entscheidet, an der Stelle sich zu bewerben oder halt auch eben nicht. Und das Ende möchte ich auch gerne nochmal etwas anpassen. Das ganze Thema Exit. Anjuli nimmt ja immer das schöne Beispiel mit dem Hotel, wenn man eincheckt und wenn man dann wiederum auscheckt und man dann seinen Koffer selber zum Auto bringt. Ich sehe das genauso mit dem Exit. Und zwar muss man hier an der Stelle natürlich sehr schauen, wie möchte ich mit meinen Alumna im Kontakt bleiben, gerade mit Personen, die mich verlassen haben, bei denen ich total traurig darüber war, dass sie mich verlassen haben, die ich gerne weiter fürs Unternehmen gewinnen würde. Das heutzutage so weit zu denken und zu sagen, wenn eine Person sich in dem Moment gegen mein Unternehmen entscheidet, kann man trotzdem in 2, 3, sonst was Jahren nochmal ins Gespräch kommen oder vielleicht auch eher, wenn die Person in der neuen Stelle nicht happy wird. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, finde ich, diese beiden Punkte am Anfang und Ende der Journey sollte man definitiv erweitern.
Ich habe immer ganz naiv, also für mich war die Candidate Journey immer jeder Berührungspunkt, den jemand mit dem Unternehmen hat. Und deswegen wäre für mich, auch wenn es natürlich schwieriger zu messen ist, wie sprechen wir die Person an? Also Stellenausschreibung, wie ist unsere Karriereseite, wie präsentieren wir uns auf Messen, wie präsentieren wir uns in Social Media. Das wäre für mich alles Teil der Candidate Journey. Und für alle die, bei denen wir jetzt in Medias Res zu sehr reingegangen sind, also die Candidate Journey kommt klassischerweise aus dem Produktmanagement, die Idee, aus der Customer Journey, dass man eben einmal den Kandidaten oder den Mitarbeitenden wie einen Kunden sich anguckt. Also weg die intrinsische Sicht, wie kriege ich die Leute hin? Oder schlimmer noch, was brauche ich von den Leuten, damit die hier arbeiten dürfen? Zu einem, wie präsentiere ich mich potenziellen neuen Mitarbeitenden? Und auch da ist wieder total wichtig, meiner Meinung nach, guck doch bitte, dass das konsistent ist. Es macht gar keinen Sinn, wenn eins eurer Value ist, wir sind zuverlässig oder gewissenhaft oder wir sind sehr kundenorientiert oder was auch immer. Und dann kriegen Mitarbeitenden ewig keine Rückmeldung. Oder die werden nicht gut betreut. Oder ihr sagt, wir gehen immer die Extrameile, ist eins eurer Values. Und dann werden den Kandidaten nicht abgesagt. Oder dann werden die Termine super kurzfristig gemacht. Das macht es am Ende des Tages schlimmer, als wenn ihr nicht diese Values gehabt hättet. Es ist wieder das Thema auf Augenhöhe und Respekt. Wenn ich von einem Kandidaten den gesamten Prozess über erwarte, dass er super kurzfristig und flexibel erreichbar ist, dass er sehr viel Zeit investiert, dann kann ich nicht für die Absage auf einmal 4 Wochen länger brauchen als ausgemacht. Das ist einfach nicht fair und am Ende ist es schlechter für euch als Unternehmen, als wenn ihr am Anfang gar nicht diese Erwartungshaltung aufgebaut hätte.
Ich krieg's gerade im Freundeskreis auch für sehr seniorige Positionen gerade mit, dass neben einem seniorigen Prozess den Menschen durchlaufen, mit sehr, sehr, sehr viel Input, der von den Personen verlangt wird in Richtung Case Studies. Ich hatte es, by the way, auch schon in Prozessen, wo dann die Erwartungshaltung ist, okay, du baust Case Studies auf, setzt dich nochmal wirklich abends mit viel, viel Hirnschmalz daran. Machst das auch bitte übers Wochenende, weil man macht Ende der Woche aus, dass dieser Auswahltag beispielsweise Anfang der Woche stattfindet. Dann macht man das auf Bewerberseite möglich und dann meldet das Unternehmen sich 4 Wochen nicht zurück. Also sorry, die Entscheidung hat man eher getroffen, würde ich sagen. Und zumindestens dann an der Stelle nicht in Kontakt zu bleiben, ist einfach nicht die wertschätzendste Candidate Experience. Finde ich nicht cool.
Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass einige Unternehmen eine harte Hybris haben. Also ich hatte vor ein paar Jahren mal einen Vorstellungsgesprächsprozess. Da musste man eine Case Study beschreiben und sollte im Grunde sagen, wie man seine HR-Abteilung aufbauen würde. Also es sollte eine neue HR-Abteilung geben. Wie würde ich die aufbauen? Und dann stand in der Anleitung, ja, wir wollen dir nicht sagen, wie viel Arbeit du dir machen sollst, aber als Tipp, erfahrungsgemäß kommen die Kandidatinnen weiter, die mehr als 8 Stunden investiert haben.
Wow.
Und das war was, wo ich mir dachte, wirklich Leute, also ihr erwartet, dass ich jetzt 8 Stunden lang für euch einen Case vorbereite, wie ich meine HR-Abteilung aufbauen würde. Und genauso ist es für mich mit dem, ja, du musst jetzt zum Probearbeiten kommen, unbezahlt, für eine Managerstelle auf Mid-Level. Und da ist für mich wieder genau dieses Thema mit der Gen Z so, Leute, jetzt mal euer Ernst.
Wow, finde ich super krass, dieses Beispiel. Ich habe noch ein anderes Beispiel aus der Wunderkiste.
Surreale HR-Erlebnisse, ja.
Surreale HR-Erlebnisse, auch an der Stelle tatsächlich für mich persönlich. Ich habe ja angeteasert, dass ich den Job wechsle. Und natürlich habe ich ein bisschen nach links und rechts geschaut und mich einfach gefragt, in welche Richtung soll es gehen. Sprich, ich selber war nicht nur in diesem einen Prozess und habe mich dann für den einen Prozess entschieden, sondern in mehreren. Was ich auch gut finde, ist, auf höchstem Level jemanden einzustellen, wirklich durch Case Studies, durch diverse Interviewrunden zu jagen. Und dann die Absage durch die Junior-Recruiterin machen zu lassen, die dann an der Stelle sagt, es war ein super kleines Unternehmen, ja, wir würden uns total freuen, wenn du dich in der Zukunft nochmal bei uns bewirbst. Als was denn?
Vielleicht als Recruiterin.
Genau. Und sie hat das in dem Moment total richtig gemacht. Also dieser Anruf, den sie getätigt hat zu mir, war wirklich Hausaufgaben gemacht, freundlich, strukturiert, alles perfekt. Aber nicht für eine C-Level-Stelle.
So. Ja.
Und ich schaue jetzt auf About You, wenn wir da Kandidaten, Kandidatinnen rekrutieren, die direkt an die Geschäftsführung reporten, die einige Interviewrunden durchlaufen haben. wir versuchen es immer einzurichten, dass zumindest 15 Minuten Feedback-Call durch den jeweiligen MD passiert, mit dem die Person das letzte Interview hatte. Im Worst Case, wenn das absolut durch Urlaube oder sonst was nicht möglich ist, dann werde beispielsweise ich als HR-Leitung gebrieft von allen Seiten, konsolidiere das einmal und gebe dann wirklich detailliertes Feedback, damit wir auf der Zeitleiste bleiben, und biete dann aber nochmal die Möglichkeit, mit dem MD zu sprechen an im Nachgang. Und ich finde auch da, wir haben bestimmt, werden sich Menschen finden, die auch sagen, sie waren mit dem About You-Hiring-Prozess nicht hundertprozentig zufrieden. Aber für mich ist das ein Anspruch, den ich selber habe. Und ich finde, dass das auch ein Zeichen von Wertschätzung einfach ist. Und das muss nicht nur auf Top, Top, Top-Level passieren, sondern das gilt für alle Level, abhängig davon, wie viel Zeit die Person investiert hat. So.
Und auch da gibt es für mich wieder dieses Mindestmaß HR und Sichtbarkeit People and Culture. Weil mein Liebling ist ja, wenn in den Bewerbungen schon steht, wir melden uns nur bei dir, wenn du überhaupt in Frage kommst. Alle anderen Bewerbungen, die innerhalb von 6 Wochen nichts von uns hören, ihr seid raus. Wirklich, also habe ich neulich noch gesehen.
Finde ich vor allem in Zeiten, wir sagen ja, wir sind jetzt in 2024, bedeutet, es sollten technologische Lösungen bei den meisten Unternehmen dahinter liegen. Und man kann im Normalfall, kleiner Tipp, in einem Recruiting-System mit einzelnen Klicks Standardabsagen vorterminieren und raussenden mit einem wertschätzenden Text.
Sogar für all die, die kein ATS haben und kein Recruiting-System, ihr könnt es mit einer Excel und Outlook hinkriegen. Auch das kann man machen, dass es relativ automatisch geschrieben wird. Aber worum es mir geht, schreibt bitte nicht in eure Stellenausschreibung, wie people-centric ihr seid und wie wichtig euch die Zusammenarbeit ist und wie toll sich alle fühlen müssen. Und dann sagt ihr den Leuten nicht ab. Erwartet nicht, dass sich jemand 8 Stunden in seiner Freizeit nimmt oder Urlaub dafür nimmt und dann könnt ihr nicht mal eine E-Mail schreiben. Also das sind alles Themen, die fallen negativer auf, als wenn man es nicht macht. Und deswegen mein Tipp, für die externe Perspektive, also diese Candidate Journey, Employee Journey Mapping, was ich immer mache, und Annika sagt gerne du, wenn ihr es klüger, anders oder besser macht bei About You. Ich empfehle alle meinen Kunden und habe es auch immer als Personalerin so gemacht, einmal im Jahr wird das wirklich aufgeschrieben. Dann wird aufgeschrieben, wo treffen wir auf welchen Mitarbeitenden oder Kandidaten. Wir machen das natürlich auch für unsere Mitarbeitenden im Unternehmen. Und dann wird geguckt, sind die E-Mails, Tone und Voice sinnvoll? Entspricht das unserem Way of Working? Wie ist der Prozess? Wenn wir sagen, wir sind schnell und unkompliziert und ein dynamisches Unternehmen, können wir wirklich 17 Interviewschritte machen? Merkst du selber. Und wenn ihr das macht, dann guckt ihr auch irgendwann an die Absagen. Und dann ist ganz logisch, dass ihr merken werdet, wir können nicht die ganze Zeit super nett sein und dann bei der Absage sagen, upsi, weil für mich, und das wird ja oft unterschätzt, dieses ganze Thema Boomerang-Hiring. Ne, Leute passen nicht auf die Stelle, nicht fürs Unternehmen. Verschenkt doch diese Chance nicht, der Mensch kennt euch doch schon. Abgesehen davon, man sieht sich ja auch immer zweimal.
Mir fällt zu diesem Thema, man sieht sich immer zweimal ein. Ich finde es sehr spannend, wie sich teilweise aber Bewerber, Bewerberinnen gegenüber Recruiting verhält. Also diese Einstellung Recruiting ist eh nicht Entscheidungsträger und ich behandle die jetzt mal wie meinen Dienstleister. Das ist immer eine echt schlechte Idee, weil ich würde fast sagen, es wird irgendwo vermerkt oder irgendwo wird mal zumindest kurz der Wink an den Hiring Manager gegeben. Cool, dass du die Person so toll findest. Die springt aber echt maximal despektierlich mit mir um. Finden wir das zwischenmenschlich gerade cool? Möchten wir so jemanden einstellen oder lieber nicht?
Ich hatte mal den Fall, da hatten wir eine Juniorstelle zu besetzen und hatten wahnsinnig viele Bewerbungen und auch wirklich Top-Kandidaten und Kandidatinnen. Dann haben wir die Absagen geschrieben und irgendwann schrieb mir jemand, der hinterfragte erst so vorsichtig, ob die Stelle noch offen ist oder nicht, und hat mir dann erklärt, warum wir alle einen Fehler gemacht hätten. Also warum er die beste Person für die Stelle war, und außerdem war meine Rekruterin auch noch unfreundlich und in dem Interview und hat da vom Leder gezogen. Und da, ich verstehe ja die Frustration, gerade wenn man Berufsanfänger ist und denkt, dass es so eine sehr schwarz-weiße 1-0-Entscheidung ist. Aber ist es wirklich gut, bei der Personalleitung über alle Beteiligten zu lästern? Also was hat er erwartet, dass ich sage, ja, du hast recht?
Ja, wir hatten mal eine Stelle, ich sag jetzt nicht, welche das war, ich habe sowas noch nie erlebt, auf keiner anderen Stelle. Es war eine einzelne Stelle und es war nicht nur ein einzelner Bewerber, Bewerberin auf diese Stelle, die der Recruiterin aggressiv gegenüber geantwortet haben, persönlich beleidigend geworden sind, als die Absage rausging. Ich glaube, es gibt immer mal hier und da und dort einzelne Menschen, die das für eine richtig gute Idee halten, auf vermeintliche Zurückweisung einfach mal auszurasten, schriftlich mit vollem Namen. Kurze Pause. Aber da gab es wirklich mehrere in dieser Runde, die die Kollegin halt echt aufs Übelste beleidigt haben, wo ich mir wirklich dachte, so was genau sind da für Denkstränge bei so einer Person aktiv? Ich weiß es nicht. Ich frage mich, um das jetzt nochmal weiter zu spinnen, was denkt sich so eine Person in dem Moment, wie ist dann die Reaktion auf der anderen Seite? Ist das so, oh Mann, Mist, jetzt hat er mich beleidigt. Okay, jetzt gucke ich nochmal, stimmt das doch die richtige Person für den Job? Lass dir mal schnell einen Vertrag bitte ausstellen, damit ich nicht nochmal beleidigt werde. Also bitte.
Ich gehe ja davon aus, dass alle Leute, die uns zuhören, das natürlich nicht machen. Aber an der Stelle möchte ich einmal sagen, ich habe es auch in meiner gesamten Karriere noch nie erlebt, dass man nichts von jemandem gehört hat, also von dem Arbeitgeber, bei dem man sich beworben hat, und dann anruft und der sagt, ja Mist, Frau Inderbeek, gerade wollte ich Sie anrufen, wir wollten Ihnen ein Angebot machen, wir haben es nur nicht geschafft. Mich fragen immer ganz viele Freunde und Freundinnen von mir, ja, soll ich da mal anrufen und meinst du, das bringt was? Und wenn ich dann nochmal nachhöre, wenn die dich einstellen wollen und wenn du die oder derjenige Beste für die Stelle in deren Perspektive bist, dann melden die sich bei dir. Also natürlich kann man da anrufen und nachfragen. Wie gesagt, ich habe noch nie den Hörer in die Hand genommen und gesagt, ach ja, stimmt, ich wollte Ihnen ja noch ein Angebot machen. Gut, dass Sie mich dran erinnern.
Der Best Case an der Stelle, den ich jetzt aus meiner Erfahrung kenne, ist, dass man schon noch mit dem Kandidaten, der Kandidatin weitermachen wollte, aber es an irgendeiner Stelle einen prozessualen Hiccup gab oder irgendwas sich länger gezogen hat und man einfach an der Stelle vergessen hat, im Trubel den Kandidaten, die Kandidatin proaktiv darüber zu informieren und zu sagen, so hey, tut uns total leid, auf unserer Seite dauert's länger, weil ist kein negatives Zeichen an dich.
Aber es ist einfach noch nie passiert, dass jemand gesagt hat, upsi, stimmt gut, dass Sie anrufen, da war doch noch was.
Wir haben damit aber zumindest heute schon eine unserer Podcast-Kategorien, und zwar die skurrilsten HR-Momente. Wir haben jetzt ein paar genannt. Da haben wir heute echt drauf geliefert.
Das geht raus an euch alle. Wir wissen, ihr habt witzige, skurrile HR-Erlebnisse. Erzählt sie uns. Wir haben jetzt über internes und externes, Rahmenbedingungen, Framework gesprochen. Ganz wichtig, schaut einmal intern. Können wir das delivern, was wir versprechen? Sind wir so, wie wir gerne sein möchten? Auch Stichwort Selbstbild, Fremdbild.
Ja, und baut ein solches Framework auf. Und das muss kein 25 Seiten komplett durchdachtes, ausformuliertes Word-Dokument mit eigener Bildsprache, mit sonst was sein. Es reicht, sich einfach einmal hinzusetzen, was aufs Papier zu bringen als HR-Leitung, das nochmal mit euren Ansprechpartnern aus dem Business abzustimmen. Seht ihr das genauso mit der Geschäftsführung abzustimmen? Passt das? Ich verspreche euch, ihr habt sehr, sehr viel Struktur geschaffen und das in einem ganz pragmatischen, kurzen Prozess. Einmal eure Werte und Ways of Working. Und auch da, ich finde, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Welche Werte, wie operationalisieren dich in der Art und Weise, wie ihr miteinander zusammenarbeitet? Das sind die Ways of Working. Und dann wiederum, wie operationalisiere ich diese Ways of Working in der Auswahl von Personen, die bei mir potenziell Mitarbeitende werden sollen? Das sind drei Schritte, die aufeinander aufbauen. Und wie ihr seht, wieder Jenga-Turm. Die Werte, die Kultur unten, wenn der wackelig ist, werden die Ways of Working nicht passen, dann werdet ihr kein effizientes, gutes Hiring durchführen, weil ihr euch eurer Wünsche an der Stelle selber nicht klar seid. So.
Annika hat mit allem recht, das sind die ersten drei Schritte und dann guckt ihr euch die Candidate Journey an. Dann guckt ihr euch an, wie rede ich mit den Leuten, wo sind die Touchpoints, was sind die Berührungspunkte und dann koppelt ihr zurück. Stimmt das denn? Mit unseren Ways of Working. Stimmt das mit den Values? Ist das das, was wir versprechen? Und auch da, es macht wahnsinnig Spaß. Ihr habt wahnsinnigen Benefit davon, wenn ihr das macht. Das ist nicht einfach, das im laufenden Betrieb zu machen. Das ist nicht einfach, wenn man es zum ersten Mal macht. Ihr könnt euch Hilfe holen. redet mit anderen HRlerinnen, sucht euch ein Netzwerk. Aber ihr könnt auch gerne euch einfach mal bei mir melden und wir gucken, ob ich euch da helfen kann. So, ihr Lieben, das war Staffel 1, Folge 2, das Framework und die Candidate Journey im Talent Acquisition. Nächste Woche bin ich ganz aufgeregt auf die Folge. Wir reden ein bisschen mehr darüber, wie Prozesse und Strukturen euch vielleicht limitieren, welche Vorurteile es gibt im Recruiting, welche blinden Flecke man hat. Also dieses ganze Thema, wie kann ich diverser hiren? Was gibt es für unbewusste Vorurteile, die wir alle haben? Wie können wir damit umgehen? Wie kann ich auch mit einfachen Möglichkeiten mein Team diverser machen? Und da ist natürlich Recruiting ganz, ganz weit vorne, hier zu helfen.
Nehmen wir da bitte als Beispiel nochmal die Dame auf, die du in der letzten Folge genannt hattest, die dir bei der HR-Party erzählt hat, dass sie nach Vornamen auswählt. Klasse Idee.
Vor allem das Schlimme ist, so ein schönes Schlusswort, egal in welche Richtung, also selbst wenn man das in positive, in Anführungsstrichen, Diskriminierung macht, ist es auch schrecklich. Es ist einfach eine ganz schreckliche Idee, nach Vornamen auszuwählen.
Um nochmal wirklich die nächste Folge anzuteasern, das ist jetzt ein total plakatives Beispiel. Nichtsdestotrotz, es gibt so viele Beispiele, in denen man sich selber immer wieder herausfordern muss, wo die eigenen Biases liegen. Jeder hat sie, niemand ist frei davon und es hilft, sich einfach sehr regelmäßig den Spiegel vorzuhalten, wo diese Biases liegen. Weil wenn man das nicht tut, dann identifiziert man sie nicht und dann schafft man es auch nicht, sie aufzudecken und an der Stelle loszuwerden.
Das ist wie mit dem Werbungsbias. Werbung funktioniert an allen, aber nur nicht an mir. Mit dem Teaser für nächste Woche, auf die wir uns sehr freuen, bedanke ich mich erstmal bei dir, liebe Annika, für deine Zeit und deine Expertise. Bei euch da draußen fürs Zuhören und fürs HR ins People und Culture transformieren und wünsche euch allen eine fantastische Woche.
Vielen Dank auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr heute zugehört habt und dass ihr es hoffentlich nächste Woche auch wieder tut. Ich freue mich in Summe darüber, wie viel verrückt positive Resonanz wir über diesen Podcast bekommen. Ich bin immer ganz aufgeregt. Das möchte ich nur noch mal kurz zurückspiegeln. Wenn ihr Feedback für uns habt, ihr findet Anjuli und mich bei LinkedIn. Ihr findet HR Ungeschminkt, der ehrliche Personal-Podcast, ebenfalls auf LinkedIn. Freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns folgt, damit ihr keine Updates mehr verpasst. Alternativ freuen wir uns auch über Feedback per Mail und zwar an info@hr-ungeschminkt.de. Und damit verbleiben wir bis hoffentlich nächste Woche.
Aus den Personalabteilungen für die Personalabteilung. Macht uns stolz!